wird meine Nachfolge nicht von Freiheit bestimmt sein, sondern nicht bestimmt werden, sondern vielleicht nur von einem Pflichtbewusstsein oder irgendwas, was auf jeden Fall nichts mit Freiheit zu tun hat. Das bedeutet, Freiheit gibt es nur durch Leidenschaft. So also Freiheit aus Leidenschaft und Leidenschaft aus Freiheit. Es bedingt einander. Und der Begriff Leidenschaft passt auch sehr gut zum Galaterbrief, denn ich behaupte jetzt einfach mal, die Anna kann in ihren Predigten widersprechen, wenn sie das anders sieht, dass der Galaterbrief der leidenschaftlichste Brief ist, den Paulus je geschrieben hat. Und ich glaube, das sehen wir besonders an zwei Dingen, nämlich, oder wir sehen das zum einen an der Dringlichkeit des Briefes. Paulus schreibt hier sehr impulsiv und auch mit einer gewissen Schärfe und Strenge. Warum? Das werden wir nachher erfahren. Und zum anderen sehen wir aber auch, wie sehr Paulus die Galater am Herzen liegen. Wie er leidenschaftlich um sie ringt. Man sieht, wenn man diesen Brief liest oder man kann das so richtig raushören, wie Paulus um Worte ringt, wie er leidenschaftlich um das Herz der Galater wirbt, um sie zurückzugewinnen, um sie wieder auf den rechten Weg zurückzubekommen. Er schreibt quasi wie sozusagen aus seinem Herzen raus. Er schreibt sozusagen seine Seele nieder in diesen Brief hinein. Er offenbart das, was in ihm ist, was er auf dem Herzen hat. Und ich bin ein bisschen neidisch, weil wir haben uns die Predigtreihe ja aufgeteilt und ich gebe es offen zu, die Anna wird meiner Meinung nach die interessanteren Kapitel bekommen. So ist es. Leider. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, am Anfang dieser Predigtreihe ein paar Verse mit euch zu lesen aus Galater 4, was nachher dein Kapitel ist. Du darfst es dann ergänzen, weil ich diese Verse so wichtig finde, um euch zu zeigen, was das Herz von Paulus ist hinter diesem Brief. Da kommt so richtig schön raus sein Herz für die Galater. Folie 2. Hier heißt es, diese falschen Lehrer, die sich so um euch bemühen, sie handeln nicht zu eurem Besten. Sie versuchen euch mir zu entfremden, um auf diese Weise leichter eure Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es ist zwar sehr lobenswert, dass ihr mit solchem Eifer Gutes tun wollt, besonders wenn ich nicht bei euch bin, aber meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Wie wünschte ich, ich könnte jetzt bei euch sein und weniger streng mit euch reden. Doch aus der Entfernung weiß ich mir keinen anderen Rat. Paulus nennt die Galater seine geliebten Kinder. Und es ist ganz, ganz wichtig, weil er spielt sich hier nicht als Moralapostel auf, mit einer, der kühl und distanziert den Zeigefinger hebt und sagt, na, das ist aber nicht gut, wie ihr das macht. Nein, er fühlt sich wie ein liebender, wie ein besorgter Vater. Die Galater, sie liegen ihm wirklich am Herzen. Es ist ihm nicht egal, was dort passiert. Und natürlich sind die Galater nicht seine leiblichen Kinder, aber sehr wohl seine geistlichen Kinder. Und so meint er mit den Formulierungen, mit diesem Bild der Geburtswehen, also auch ein starkes Bild, ich habe das ja auch mal mitbekommen, nur nebendran, aber was will er damit sagen, mit diesem starken Bild? Er meint damit Folgendes. Es war nicht leicht, sondern durchaus mit Anstrengung verbunden, euch sozusagen geistlich auf die Welt zu bringen. So vieles musste ich euch erklären. Ach, was habe ich nicht für euch gebetet? Was habe ich euch nicht alles gezeigt? Das war echt nicht einfach, diese ersten Schritte nach eurer Bekehrung, nach eurer Entscheidung für Jesus, diese erste Schritte in die Nachfolge Jesu hinein, diese erste Schritte euch zu begleiten. Hey, das war nicht nur einfach. Das war wie so Geburtswehen, bis ihr dann da durch wart. Und jetzt, was muss ich jetzt sehen? Jetzt fallt ihr zurück in alte Muster. Ich habe euch rausgeholt aus einer alten, aus einer schlechten Lebensweise und jetzt wollt ihr dahin zurück. Und jetzt sagt er deswegen, muss ich denn jetzt nochmal Geburtswehen erleiden? Damit sagt er, muss ich euch wirklich nochmal alles erklären? Ich dachte, ihr habt es verstanden, muss ich nochmal von vorne anfangen? Muss ich nochmal euch das ABC beibringen? Da sind wir doch schon weiter eigentlich, aber ich muss euch es nochmal sagen. Wer von euch das weiß, wie es ist, geistliche Kinder zu haben, kann das sicherlich nachvollziehen. Wenn du viele Jahre für jemand gebetet hast, dass er rausfindet aus Verzweiflung, aus einem Lebenswandel, der echt der nicht gut ist in den Lebenswandeln, der der Person nicht zum Besten dient und dir liegt die Person am Herzen und du betest für die Person viele Jahre und du erlebst es, dass die Person Jesus kennenlernt, dass sie sich entscheidet, Jesus zum Herrn ihres Lebens zu machen, Jesus nachzufolgen. Und du freust dich, du bist glücklich darüber. Und dann siehst du auf einmal, die Person rutscht wieder zurück in alte Lebenswandel. Dinge, mit denen die Person gebrochen hat. Abhängigkeiten, Alkohol, Drogen, was weiß ich, irgendwelche schlechten Dinge und Gewohnheiten. Oder auch, wie man über andere denkt, wie man über andere redet, wie man andere behandelt und so weiter. Und ein Mensch verändert sich zum Positiven und auf einmal rutscht dann alte Gewohnheiten zurück. Also wir sehen hier schon, dass da viel Leidenschaft in diesem Brief steckt und Emotion drin steckt, wie es Paulus damit geht. Was ich auch in der Recherche nett fand, das möchte ich euch einfach auch nochmal mitgeben, also auch der große Reformator Martin Luther, er liebte den Galaterbrief und er liebte ihn so sehr, dass er den Galaterbrief seine Katharina von Bora nannte. Also er hat den Brief benannt nach seiner Ehefrau. Er hat gesagt, ich bin quasi mit ihm verheiratet. Also gesagt, also verheiratet mit Katharina von Bora, aber der Galaterbrief ist mir so wichtig. Ich fühle mich so verbunden mit diesem Brief, als wäre es für mich so, als wäre ich mit dem auch verheiratet. So nah hat er sich dem Galaterbrief gefühlt. Warum? Weil im Galaterbrief natürlich eines von Luthers absoluten Kernthemen, Kerntheologien drin ist, nämlich die Rechtfertigung allein aus Glaube. Sola fide, eines von Luthers absoluten Kernthemen. Natürlich den Römerbrief, da steckt auch viel davon drin, das mochte er auch. Aber besonders auch sehr den Galaterbrief. Und deshalb ist es sehr interessant, auch die Gedanken von Martin Luther in Form von seinem Kommentar zum Galaterbrief mit in diese Predigtreihe einfließen zu lassen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, okay, aber das kenne ich doch schon alles. Dann bitte ich dich, bleib trotzdem bei mir, mit offenem Herzen. Denn ich denke, dass wir hier besonders in Süddeutschland in einem religiösen Umfeld viel gesetzlicher unterwegs sind, als wir das manchmal meinen, denken oder merken würden. Da kommen wir dann im Laufe der Predigtreihe dann noch drauf. Also auch da muss das Wort Gottes für uns als Maßstab gelten und uns aufzeigen, ja, wo sind denn Punkte in unserem Leben, da stehen wir gar nicht nur unter der Gnade, sondern da sind echt gesetzliche Dinge da, die uns beeinflussen. Da sind religiöse Dinge da, die uns beeinflussen. Und ich habe in der Einladung vorher gesagt, eine Nachfolge aus Religiosität, aus Pflichtbewusstsein heraus, aus Gesetzlichkeit heraus, das ist keine Nachfolge in Freiheit. Das ist eher so ein Zähne zusammenbeißen und durch. Und nur aus Freiheit entspringt eine lebendige Beziehung, eine lebendige Nachfolge. Vielleicht denkst du aber auch, boah, die Paulusbriefe, die fand ich ehrlich gesagt noch nie so richtig leicht zu verstehen, dann möchte ich dich ermutigen, da bist du nicht der Einzige, dem es so geht, denn auch das fand ich bezeichnend. Folie 3, schauen wir uns mal an, was Petrus gesagt hat. 2. Petrusbrief 3, 15 bis 16, schreibt Petrus, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das ist schon mal ein starker Vers. Dann schreibt er, das hat ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Also selbst Petrus ist es so gegangen, dass er nicht alle Gedankenwege vielleicht von dem Paulus nachvollziehen konnte. Petrus hatte ja auch einen anderen Dienst, eine andere Ausrichtung, war zu anderen Menschen gesandt. All das kommt noch in der Predigtreihe, will nicht zu viel vorweggreifen. Und hatte einfach mit anderen Menschen zu tun. Und Paulus hat natürlich mehr die Intellektuelleren erreicht. Da konnte Petrus manchmal nicht folgen, ihm ging es so. Vielen Zuhörern von Paulus ging es da anders, die eher seine Zielgruppe waren. Aber deswegen ist es gut, uns in dieser Predigtreihe mit dem Galaterbrief zu befassen, ihn gemeinsam zu erkunden, um ihn besser verstehen zu können. Und heute möchte ich mit euch das erste Kapitel des Briefes betrachten. Vielleicht sagt ihr jetzt, Paul, das war schon eine lange Einleitung. Ja, das stimmt, aber ich kann euch beruhigen, das war schon fast die Hälfte der Predigt. Weil das wichtig war. Sag mal ein Drittel. Also das auf jeden Fall. Okay, wir gehen gemeinsam mit dem ersten Abschnitt, Folie 4, die Galater 1, die Verse 1 bis 5, werden wir den ersten Abschnitt betrachten. Ich habe das hier so aufgesplittet, weil ich da immer ein bisschen was kommentiere dazu, okay? Damit ihr dann, wenn ich mit dem Kommentieren fertig bin, wisst, wo ich weiterlese, okay? Also, dieser Brief ist von Paulus, einem der Apostel. Paulus, ein Apostel? Ja klar, sagen wir. Es gab aber Personen, die das absolut angezweifelt haben damals. Der hat doch mit Petrus und mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Und deshalb schreibt hier Paulus, ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus selbst und von Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Deswegen tut er hier mit der Einleitung gleich sein Apostelamt legitimieren. Und was ich auch so stark und bezeichnend finde, mit dieser Einleitung des Briefes, mit dem zweiten Satz, sagt er direkt in einem Satz das Wesentliche, an was er glaubt. Er sagt hier, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, vom Tod auferstanden ist und er macht hier deutlich, das ist, woran ich glaube. Das ist das Zentrum. Damals gab es andere Juden, die das nicht geglaubt haben, für die Jesus nie und nimmer Gottes Sohn war und die auch nicht an die Auferstehung glaubten. Paulus sagt das hier so deutlich, dass man gleich weiß, wo man ihn, sag ich mal, theologisch einordnen kann. Das ist einer seiner Glaubenssätze, seiner Glaubensartikel. Darum geht es mir, das glaube ich auch. So, das ist jetzt erstmal die Grundlage, die Basis und dann sprechen wir von da aus weiter. Weil wenn wir das nicht beide glauben, dann wird es schon schwierig. So, das ist die Grundlage. Und dann schreibt er, wir, ich und alle Gläubigen hier bei mir grüßen die Gemeinden in Galatien. Galatien ist eine Region in der heutigen Türkei, liegt also nicht in Israel, was auch wichtig ist für das Verständnis des Briefes, wird man hier und da dann noch sehen. Die Galater kamen aber nicht aus dieser Region, sondern aus dem heutigen Frankreich, also dem damaligen Gallien. Und die Römer, wie ihr ja sicherlich wisst, haben ja ganz Gallien erobert. Ganz Gallien. Ja, ich weiß, dass es kommt. Aus einem kleinen, unbeugsamen Dorf, was immer noch Widerstand leistet. In dem Asterix und Obelix wohnen. Okay, meine Kinder lieben das ja auch. Lassen wir das. Was ich damit sagen wollte eigentlich, dass wir wissen, Gallien oder Galatien ist zu dieser Zeit eine römische Provinz. Also das war ihr Lebensalltag. Okay, ein bisschen Spaß darf auch sein, gell? Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. So, Gnade und Friede. Ein schöner Wunsch. Aber wie bekomme ich das? Wie kommt das in meinem Herzen an? Gnade und Frieden. Und die Antwort ist, durch das Opfer Jesu für uns. Wie deshalb Paulus auch hier direkt weiterschreibt, er, also Jesus, hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Also die Perspektive hier ist klar, die Perspektive ist nicht, hier ist alles so schlimm, sondern die Perspektive ist Rettung und Ewigkeit. Sagt Paulus, wir leben in schweren Zeiten. Übrigens, ich glaube, die Zeiten damals waren nicht leicht, doch nochmal so eine Randnotiz mit Kaiser Nero und was weiß ich was, die lebten wirklich in schweren Zeiten. Ich will damit nicht sagen, dass unsere Zeiten leicht sind, aber wenn wir in schweren Zeiten leben, das wäre jetzt die Frage, auf welche Zeitepoche trifft es zu, wo die Zeit nicht schwer war, müsste man mal, weiß ich nicht. Aber wenn wir in schweren Zeiten leben, dann ist die Perspektive nicht auf, hier ist alles so schlimm, sondern die Perspektive Rettung und Ewigkeit. Jesus hat alles für uns gegeben, um uns zu retten, um uns da rauszuholen. Und es gibt etwas, was danach kommt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es ist das, was wir, wenn wir an Jesus glauben, was wichtig ist, dass wir eine Perspektive haben, die über den Tod hinausgeht. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Das soll unsere Haltung sein. Dankbarkeit, also nicht Bruttler, sondern Gott loben und ehren. Amen. Steht hier. Ist noch nicht mein Amen. Also soweit erstmal recht gewöhnlich. Bis hierher ist es ein typischer Paulusbrief. Doch ich sagte bereits, dass Paulus diesen Brief mit einer absoluten Dringlichkeit verfasst hat. Und das sehen wir an zwei Dingen. Erstens, normalerweise war es so, dass Paulus seine Briefe diktiert hat und dann einfach noch unterschrieben hat mit einem kleinen persönlichen Gruß. Aber diesen Brief hat er höchstwahrscheinlich selbst geschrieben. Es würde jetzt zu weit führen, euch das zu sagen. Es gibt Ausleger, die sagen nein, es gibt Ausleger, die sagen ja. Ich glaube, es deutet viel darauf hin, dass er diesen Brief selbst geschrieben hat. Wir lesen nachher auch in Kapitel 6, Vers 11, da darf ich vielleicht dann nochmal den Abschluss machen. Da schreibt er, ich schreibe zu euch mit eigener Hand. Und zum anderen, dieser emotionale Stil, den wir hier finden in diesem Brief, dieses Ringen, dieses um das Herz werben der Galater, die Seele niederschreiben, wie ich es vorhin gesagt habe, deutet eben nicht darauf hin, dass das er jemand ruhig diktiert hat, sondern es deutet eher darauf hin, dass er impulsiv selber die Feder in die Hand nahm und sein Herz darunter geschrieben hat. Also das zeigt dieser emotionale Stil dieses Briefes. Und dann natürlich Punkt 2 an der Struktur der Paulusbriefe. Also, Paulus war ein sehr strukturiert denkender Mensch. Er war vertraut mit den Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Die antiken Briefe damals hatten alle im Prinzip eine ähnliche Form und Paulus hat sich daran gehalten. Und auch Paulus hatte seine spezielle Form. Er baute seine Briefe immer ziemlich gleich auf. Folie 5, vorbei, also ich finde es spannend, ich hoffe, ihr könnt mir jetzt da kurz folgen. Ich finde es einfach auch spannend, das jetzt mal sprachwissenschaftlich, das sagt man auch, also geschichtlich mal zu untersuchen, was da drin steckt. Nur kurz, wird nicht zu lang. Nur kurz, dass ihr das mal seht, der typische Aufbau eines Paulusbriefes, am Anfang eben das Präskript, also das anders genannt der Briefkopf, der Briefeingang, da ist das Adressat, von wem der Brief kommt, Paulus, dem Apostel, gefolgt vom typischen Segenswunsch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dann den Empfänger, also da, wo dieser Segenswunsch hingeht, also da, wo der Brief hingeht und dann kommt die Danksagung. Dann der Hauptteil, das ist ja meistens ein dogmatischer Teil oder ein paranetischer Teil, das bedeutet ethische Anweisung für das tägliche Leben und dann eben noch der Briefschluss mit den abschließenden Grüßen und so weiter. Das Präskript, also der Briefkopf, war sehr wichtig, um den Brief zu legitimieren und den Absender zu verifizieren. Was heißt das? Also, und auch der Segenswunsch an den Empfänger des Briefes war wichtiger Standard, dass man ihn nicht weglassen konnte. Wie erkläre ich euch das? Wenn jetzt jemand sagen würde, ich war am Sonntag da im CZS, im Gottesdienst, ich weiß nicht, wie der hieß, der da gepredigt hat, aber der hat am Anfang gleich gesagt, ich begrüße euch, besonders die, denen ich heute noch nicht die Hand gegeben habe, dann würde man sagen, ah, dann war es der Daniel, weil das sagt er echt oft. Also, die Phrase, die, klar, die schreiben wir Daniel zu. Und das könnte man auch andere Beispiele einführen. Und so war das bei Paulus auch. Er hatte diesen gleichen Aufbau, diesen gleichen Segenwunsch, diese gleichen Dinge, damit man dadurch merken konnte, das ist absolut Paulus. Dieser Brief ist absolut Paulus zuzuordnen. Aus dem Grund ist es zum Beispiel, nur kleine Randnotiz, auch sehr umstritten, ob der Hebräerbrief ein Paulusbrief war oder nicht, weil der Hebräerbrief nämlich das nicht hat. Alle anderen Briefe von Paulus haben diesen selben Aufbau. Und es war wichtig für die Legitimation und die Gültigkeit dieses Briefes. Und dieses Präskript war aber nicht nur eine Formalität, sondern auch meistens schon der erste inhaltliche Punkt, der den Ton für den restlichen Brief angab. Also, wenn ich anfange zu predigen und den ersten Satz, den ich sage, ist, ich freue mich, liebe Gemeinde, dann gibt es einen anderen Ton an, wie wenn ich sage, also liebe Gemeinde, es kann echt nicht sein, dass, dann denkst du, was kommt jetzt? Das gibt dann schon irgendwie einen anderen Ton an, schon einen anderen Ausblick. Oder wenn ich sage, heute fällt mir es nicht leicht, bei euch zu sein, weil, also das gibt ja schon einen Ausblick und einen Ton an auf das, was danach kommt. Also quasi eine emotionale Ausrichtung für das, was dann geschieht oder für das, was dann kommt. Und Paulus greift hier auch inhaltlich schon vor, dadurch, dass er sagt, ich wurde nicht durch Menschen, sondern durch Gott berufen und dadurch, dass er das Opfer Jesu betont, um uns zu retten. Diese beiden Aspekte werden im Brief noch sehr wichtig werden. Jetzt ist aber Folgendes interessant. Normalerweise würde jetzt aber an dieser Stelle, also nach dem Präskript, das sogenannte Proömium folgen. Das Proömium, also eine Danksagung, ein einleitender Dank, oft verbunden mit innerlichen Schwerpunkten. Normalerweise nimmt Paulus sich jetzt hier Zeit, erstmal zu sagen, ich danke Gott für euch, liebe Gemeinde, für das und das und das und das. Das finde ich alles so schön. Das ist so, wie wenn man weiß, so ein bisschen sandwichmäßig, wenn ich mit jemandem Gespräch zu führen habe, sage ich erstmal was Positives, okay, und dann kommt das andere und so weiter. Und das ist eigentlich ein guter Aufbau. Man fängt nicht an mit Tacheles, sondern man fängt noch mit was Nettem, mit was Schönem an, mit einer Danksagung, mit einem Dankgebet. Und hier ist es so, dass dieses fehlt. Und zwar der einzige Brief, in dem das fehlt. Und es ist besonders spannend, weil nämlich genau das, dass das fehlt, zeigt die Dringlichkeit seines Briefes und auch die Wichtigkeit seines Anliegens. Und so kommt jetzt nach dem Präskript, ohne die Danksagung, ohne Umschweife, kommt er direkt zur Sache. Jetzt geht's los. Folie 6. Ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, dass er den Menschen durch Christus schenkt. Schon folgt ihr einer anderen fremden Lehre, die als gute Botschaft zwar daherkommt und es aber doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die Botschaft von Christus verfälschen. Ich kann es nicht fassen. Das ist die emotionale Ausrichtung für das, was danach kommt. Und auch das finde ich interessant. Fast alle deutschen Bibelübersetzungen schreiben hier ein eher ruhig wirkendes mich wundert oder ich wundere mich. Also wenn jemand sagen würde, also was mich jetzt aber echt wundert, ist Folgendes. So ist es hier nicht gemeint, mit Sicherheit nicht. Also Leute, was mich jetzt echt wundert. Nein, nein, außer die Volksbibel schreibt, Leute, ich kriege es echt nicht gebacken. Das finde ich gut. Leute, ich kriege es echt nicht gebacken. Also oder die Neues Leben-Übersetzung, die ich ja eh sehr liebe, wie ihr wisst, die schreibt, ich kann es nicht fassen. Ich kriege es nicht gebacken. Ich kann es nicht fassen. Und auch das ist wichtig, dass das hier keinen moralischen Zeigefinger meint, also eine Entrüstung. Ich kann es nicht glauben, wie ihr lebt, sondern es ist vielmehr eine Erschütterung aus einem tiefen Mitgefühl heraus. Du sagst, ich kann es nicht fassen. Das ist wie wenn man eine WhatsApp kriegt und liest da was und denkt, ich kann es nicht fassen. Man denkt so,
nee, echt, jetzt, die möchten sich jetzt auch scheiden lassen. Und du liest das und es geht dann ja nicht um Moral, sondern in dem Moment denkt man, ey, das ist so schlimm, ich kann das nicht fassen, die haben zwei kleine Kinder und das ist so schlimm. Also ein ich kann es nicht fassen aus einem Mitgefühl heraus, aus einem Mitleiden heraus, ein, oh nee, echt jetzt, ich kann es nicht fassen. Warum das? Leute, ihr seid da auf falsch unterwegs. Ihr seid auf dem Holzweg, das erkläre ich, glaube ich, ein andermal. Spare ich mir noch auf. Aber dass ihr dieses Herz dahinter versteht. Und was war hier das Problem? Die Galater begannen nicht mehr an das Unverfälschte, an das reine Evangelium zu glauben, sondern es mit falschen Lehren zu vermischen. Und Paulus sah darin eine sehr große Gefahr für diese junge Gemeinde. Man könnte auch sagen, für die relativ frisch bekehrten Christen. Und auch hier ist echt wichtig, Thema Korrektur. Wenn ich meine Kinder liebe als Vater, dann gehört Korrektur zur Erziehung dazu. Ohne dem wäre es schwierig. Und genauso sagt Paulus hier auch relativ lange in dem Brief, ich bin von Christus eingesetzt, ich bin legitimer Apostel, ich bin der und der. Also ich habe das Recht, euch zu korrigieren. Ihr habt das Recht, reinzusprechen. Und er sagt hier, wie wichtig es auch ist, dass es Menschen gibt, die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die uns auch korrigieren dürfen, wenn wir in falschen Wegen unterwegs sind. Und das ist auch was, was wir wirklich lernen müssen. Damit meine ich jetzt nicht nur ihr von mir, sondern wir sind ja eine Gemeinde, die ja miteinander unterwegs ist. Dass da, wo wir Dinge sehen, die nicht gut laufen, dass wir offen sind auch für Korrektur. Für Korrektur, die nicht darum geht, um den anderen irgendwie niederzumachen, die nicht irgendwie der moralische Zeigefinger oder sonst irgendwas raushängen lässt, sondern die sich liebevoll um mich sorgt, um mich bemüht, die das Anliegen hat, dass es mir gut geht. Korrektur, die dazu da ist. Wir haben damals wo wir in Neubrandenburg waren, da habe ich so einen Jugendcafé geleitet und ich hatte auch junge Mitarbeiter und so. Und wir haben danach immer, da hat immer einer Andacht gemacht, dann haben wir danach immer gesagt, wir sprechen jetzt über die Andacht vom letzten Mal und wir sprechen da drüber. Und das war eigentlich für alle gut, aber ein junges Mädel hat da immer ganz große Schwierigkeiten gehabt, wenn wir darüber gesprochen haben. Das also nicht für sich selber anzunehmen, sondern vor allem auch, wenn es über eine andere Person ging, das dann irgendwie zu ertragen. Sagt so, aber das manchmal ist schwierig, dann auch Korrektur anzunehmen. Aber wir haben immer klar gemacht, wenn man weiß, da steckt Wohlwollen dahinter. Ich will das Beste für dich. Ich will dir damit helfen, eine bessere Version aus dir zu machen. Dann wäre es doch eigentlich doof, wir würden das nicht annehmen. So, jetzt noch Folgendes. Er spricht hier von einem falschen Evangelium. Und es ist irgendwie auch bezeichnend, da möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Er sagt, es wird hier auch ausgeführt und so weiter, schon eine kleinste Abweichung kann zu einem anderen Ergebnis führen. Ich habe da Folgendes gelesen, ich weiß, ich bin jetzt so bewandert drin, ich versuche es kurz wiederzugeben, ich fand es interessant. Im Jahr 99, da wurde eine Sonde zum Mars geschickt und das Problem war, dass die eine Maßeinheit verwechselt wurde, nämlich Pfundsekunden mit Newtonsekunden und das hat zu einer winzigen Kursabweichung geführt mit fatalen Folgen. Nämlich diese Sonde ist da nicht angekommen, wo sie sollte. Sie ist verglüht, sie ging kaputt und 125 Millionen verpufft in der Atmosphäre. Verpufft. Eine kleine Abweichung kann zu extremen Ergebnissen führen. Da gäbe es vielleicht noch ganz viele Beispiele anzuführen, je nachdem, in welchem beruflichen Umfeld oder sonst irgendwo du unterwegs bist oder mit was du dich gut auskennst, fallen dir da vielleicht andere Beispiele ein, wo eine kleine Abweichung schon zu einem ganz anderen Ergebnis führt. Ich habe mal gehört, wenn wir ein bisschen näher an der Sonne wären, würden wir alle verbrennen. Wenn wir ein bisschen weiter weg wären, ich weiß nicht, ob es stimmt, würden wir alle erfrieren. Aber kleinste Abweichungen können krasse Folgen haben. Oder auch das Bild von einem Sauerteig, dass ein kleines bisschen Sauerteig den ganzen Teig sauer macht. Und was ist jetzt hier ein falsches Evangelium? Kurz gesagt, wenn der Glaube an Jesus allein nicht ausreicht, sondern zusätzlich noch etwas anderes, etwas Gesetzliches notwendig ist. Ich möchte da ein paar wenige Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn wir denken, nicht nur der Glaube an Jesus allein rettet, du brauchst dazu auch noch die Taufe, die Geistestaufe und das Abendmahl. Deswegen lehnen wir, sagt einer noch was anderes, deswegen lehnen wir zum Beispiel ab, an Sakramente zu glauben, die sagen, Sakramente sind Dinge, die sind heilsnotwendig. Du brauchst zu deinem Heil noch diese Dinge. Versteht mich nicht falsch, also Taufe, Geistestaufe, Abendmahl sind alles gute Dinge, ist alles gut. Aber wenn diese Dinge auf einmal heilsnotwendig werden, dann wird hier das Evangelium verändert. Dann wird hier das Evangelium verfälscht. Jetzt habe ich über andere Denominationen gesprochen, ich spreche mal über uns. Bei uns, wir haben auch, wir sagen immer, wir haben ja keine Sakramente, aber ich glaube, wir haben doch eins, nämlich unser Sakrament ist das Übergabegebet. Wenn jemand ein Übergabegebet gesprochen hat, was folgende Inhalte beinhaltet, dann können wir uns sicher sein, dass die Person rettet ist. Aber wenn das fehlt, damit wird das Übergabegebet heilsnotwendig. Und so weiter. Man könnte da noch tiefer einsteigen. Und schon gibt es Dinge, es geht mir darum, um diese kleinen Abweichungen. Ja klar, wir glauben nur, der Glaube an Jesus allein rettet. Nur die Gnade allein. Aber auf einmal kommen Dinge rein, ja gut, aber das wäre schon noch gut. Aber das ist schon noch auch noch wichtig. Aber das, also das kann ich nicht weglassen. Und wir werden das ist nur kurz ein kleines, ich sag mal Foreshadowing, das wird alles noch kommen in der weiteren Predigtreihe nochmal detailreicher, was da für Dinge da sein könnten. Nur mal kurz einen kleinen Ausblick darauf. Dann zum Beispiel, was auch wichtig ist, ist, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Also, ein falsches Evangelium ist es auch dann, wenn Nebensächlichkeiten auf einmal zu wichtig werden und die Hauptsache verdrängen. Diese Gruppierung, die da kam, die wollten die Heidenchristen im Prinzip zu Juden machen. Da ging es um Beschneidung und so weiter und so weiter. Dass das unbedingt notwendig ist und um andere Dinge, da kommen wir dann noch, heute nicht mehr noch drauf und so, wir haben ja mehrere Predigten noch. Wer an Heiligabend da war, weiß, dass ich darüber gesprochen habe, über Bruce Olsen bei den Motillionen. Und als er da hinkam, da haben die Missionare vor Ort gesagt, ja, wir wollen, dass die Indianer, dass die indigenen Völker, dass die zu Christen werden. Und das bedeutet, die sollen sich so anziehen wie wir, die sollen unsere Lieder singen, die sollen unsere Schuhe tragen, die sollen und so weiter. Das war für die, was wichtig war. Und Bruce Olsen hat gesagt, nein, das ist es nicht. Da kann ich nicht mitgehen. Alles, darum geht es überhaupt nicht. Es geht allein darum, dass wir ihnen zeigen, wer Jesus ist, dass er für sie gestorben ist und dass sie Errettung und Erlösung in Jesus Christus finden können. Und alles andere, sie zu Christen machen, nach eurem Verständnis, ist absolute Nebensächlichkeit. Und in der Gefahr stehen wir auch, wenn wir denken, es wäre notwendig, dass wir die Leute zu solchen Christen machen, wie wir's Christen sind. Und dann verschiebt sich da ein Fokus. Man merkt es auch manchmal, es gibt sehr Leute gehabt, die früher sehr gerne ICF München geguckt haben, Tobi Teichen und so weiter, also befreundetes Paar auf YouTube und so, was ich auch sehr empfehlen kann übrigens, genau, das angeguckt haben und dann, als dann diese Zeit war mit Corona und so weiter, da haben sie dann aufgehört, das zu gucken. Sie sagten, Mensch, das ist zu weich, das ist zu weich gespült. Der sagt gar nichts politisch Kritisches und das ist doch nicht gut. Und dann sind sie davon weggegangen und ich sage, jetzt werde ich keine Namen an der Stelle, aber haben angefangen, Prediger auf YouTube zu konsumieren, die extrem politisch sind. Und es spricht nichts dagegen, auch, also ich finde es nicht gut, politisch zu predigen. Es ist gut, Dinge auch zu sagen und wo wir sehen, wo Dinge in unserer Gesellschaft und auch in der Politik falsch laufen, die sich mit dem beißen, was wir aus der Bibel erkennen, dann ist es schon gut, dass man da was dazu sagt. Aber wenn es in der Predigt dann mehr geht um politische Ansichten anstatt um Jesus und das Evangelium, dann wird es schwierig. Okay, wir könnten das ausführen, aber ich möchte weitergehen. Ich bin nämlich ganz gut in der Zeit. So, noch den nächsten Abschnitt, Folie 7. Da geht es weiter. Jetzt kommt, ihr sitzt, ist gut, dass ihr sitzt. Ja. Jetzt kommt noch ein, ich habe gesagt, strenger Ton. Paulus wünscht sich, er könnte weniger streng reden. Hier wird es jetzt strenger. Jetzt passt auf. Wir werden es aufdröseln. Er schreibt jetzt hier, verflucht sei jeder Mensch, und das gilt auch für mich, also nimmt sich selber da gar nicht raus, der eine andere Botschaft verkündigt als die, die wir euch gepredigt haben. Und käme ein Engel vom Himmel und verkündigte euch eine andere Botschaft, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Ich sage es noch einmal, wenn irgendjemand eine andere Botschaft weitersagt als die, die ihr angenommen habt, dann soll Gottes Fluch ihn treffen. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen, sonst hätte er das nicht so geschrieben. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Boah. Also Paulus, das jetzt das nicht irgendwie anders ausdrücken können. Verstehst, Paulus, du weißt doch sicherlich auch, du kennst das Sprichwort, der Ton macht die Musik. Paulus, bitte, mit ein bisschen mehr Einfühlvermögen. Wenigstens ein bisschen diplomatischer. Man versucht doch, die Zuhörer zu gewinnen und nicht gleich sie zu verlieren durch so heftige Aussagen. Bitte, Paulus, ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Denkt man doch, wenn man das liest, oder? Warum schlägt Paulus hier so einen harten Ton an? Und was bedeutet das überhaupt genau? Der sei verflucht? Oder wie hier übersetzt ist, dann soll Gottes Fluch ihn treffen. Das klingt ganz furchtbar. Was ist damit gemeint? Also, zunächst mal ist Fluch das Gegenteil von Segen. Und so bedeutet Fluch so viel wie von seinem Segen ausgeschlossen sein. Also wenn Gottes Fluch bedeutet, dass Menschen vom Segen Gottes ausgeschlossen sind, aber nicht auf Grundlage von dem, dass Gott es möchte, sondern auf Grundlage von dessen, wie Menschen leben, auf Grundlage vom Lebenswandel der Menschen. Und wenn es jetzt hier heißt, also dieser Terminus, soll Gottes Fluch ihn treffen, dann könnte man es übersetzen mit, über den soll Gott Gericht sprechen. Also wenn man das sich anguckt, sprachlich und was da gemeint ist, dann meint, soll Gottes Fluch ihn treffen, im Prinzip, über den soll Gott Gericht sprechen. Was eigentlich logisch ist, wer lehrt, dass es wichtig ist, sich am Gesetz festzuhalten, der wird das Gericht empfangen, also gerichtet werden. Und dem Gericht entgehen alle die, die durch den Glauben an Jesus Christus seine Gnade empfangen, also begnadigt werden. Und Paulus zeigt dir seine Liebe durch eine harte Sprache. Er schreibt am Anfang, ich wünschte, ich könnte weniger streng mit euch reden. Aber er tut es trotzdem. Er zeigt seine Liebe durch eine harte Sprache. Er will sie vor einem tödlichen Irrtum schützen. Wie kann man Liebe durch eine harte Sprache zeigen? Wie ist das möglich? Wie geht es? Und wenn du siehst, quasi wie dein Kind auf die Straße rennt und du siehst ein Auto kommen, dann wirst du schreien, stopp! Bleib stehen! Und du wirst alle, also du wirst jetzt sagen, mich wundert, dass du jetzt da kommt doch ein... Da kommt doch ein Auto. Das wundert mich jetzt aber, dass du hier mitten auf der Hauptstraße Ball spielen möchtest. Nein, da werden wir einschreiten, da werden wir eingreifen. Und Paulus fand das, was hier geschieht, so bezeichnend, so schlimm, so gefährlich, dass er hier in aller Deutlichkeit sagt, stopp, wenn irgendjemand das Evangelium von Jesus, Gnade, Rechtfertigung allein aus dem Glauben heraus. Wenn irgendjemand sagt, das stimmt nicht, sondern das, dann muss ich da vehement einschreiten. Weil hier geht es nämlich um Leben und Tod, geht es da für ihn. Er sagt nämlich, wenn wir anfangen, an andere Dinge zu glauben, an das, was ich alles tun muss, dann wäre Christus ja umsonst gestorben. Darauf spitzt sich dann letztlich zu. Christus ist für uns gestorben. Er hat die Schuld der Welt, er hat deine Lasten, er hat deine Schuld, er hat alles für dich übernommen, er hat alles für dich getragen. Und jetzt fängst du an, das selber abzuarbeiten, durch Werke, durch Leistung, durch was weiß ich was, obwohl er es schon für dich bezahlt hat. Das macht keinen Sinn, Leute, das funktioniert doch nicht. Und einen letzten Aspekt hier noch. Also Paulus, ihm geht es um den Schutz seiner ihm anvertrauten geistlichen Kinder. Und Jesus selbst gebraucht einmal ebenfalls sehr harte Worte in einem ganz ähnlichen Kontext. Folie 8, Matthäus 8, 6 bis 7. Da heißt es: Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen. Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch dem, der andere in die Versuchung bringt, dem wird es schlimm ergehen. Jesus spricht hier zum einen über echte Kinder, weil es ist der Kontext, dass er ein kleines Kind nimmt, das in die Mitte stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich gehen. Ihr müsst so werden wie ein Kind, vertrauensvoll, euch klein machen. Die Schrift sagt auch, wer nicht aus Neuem geboren wird, man muss aus Neuem geboren werden. Das steht auch für Bekehrung, also dafür, ein Jünger Jesus zu werden. Und ich kürze das jetzt ab, aber im Prinzip steckt hier auch drin, ich habe jetzt hier eine andere Übersetzung nochmal unten, wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt. Also es meint zum einen, also ist hier eine absolute Doppeldeutigkeit drin, es meint zum einen, wehe, wer einem Kind etwas antut, sagt Jesus. Also geht es ganz normal um Kinder. Wehe, wer einem Kind irgendwie Schaden zuführt. So. Und ich ganz ehrlich, wenn es meine Kinder wäre, über die Jesus so reden würde, würde ich sagen, danke. Gott sei Dank, dass du wie eine Löwin ihre Jungen beschützt, ja, dass du hier einschreitest und sagst, wehe dem, wer Kindern etwas antut. Aber genauso meint es hier auch so die Kleinen, die Frischbekehrten, die jungen Christen, die zarten Pflänzchen, die Kleinen. Weil so, wer denen Schaden zufügt. So, und können wir jetzt an so einem Punkt diese Predigt beenden? Mit diesen Versen aus Matthäus? Gibt es nicht noch etwas Ermutigendes zum Schluss? Doch, einen letzten ermutigenden Schluss. Denn selbst für Menschen, die das tun, also Irrlehrer, die andere verführen. Selbst für diese Menschen gibt es Hoffnung. Denn jeder hat die Möglichkeit, noch umzukehren. Dafür können wir im Gebet auch einstehen, dass Jesus sich Menschen offenbart und dass er ihr Herz verändert. Und Paulus, letzte Folie, wir schauen uns auszugsweise den letzten Teil des ersten Kapitels an. Da führt Paulus nämlich sich selbst jetzt als Beispiel an. Und da sagt er, ihr wisst sicher noch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich einer der allerfrömmsten und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Doch die christlichen Gemeinden in Judäa kannten mich immer noch nicht persönlich. Sie wussten nur, dass die Leute sagten, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt den Glauben, den er immer vernichten wollte. Und sie lobten Gott für das, was er mit mir getan hat. Ein starkender und ermutigender Abschluss dieses ersten Kapitels, wie ich finde. Weil wir wissen, dass das etwas ist, was nicht nur Paulus erlebt hat, sondern was heutzutage noch genauso geschieht. Dass Gott Menschen begegnet, die absolut in die falsche Richtung unterwegs sind. Das würde es zu weit führen, aber ich habe von einer Begebenheit gelesen, wo radikale Muslime Christen hinterhergejagt sind, die sie töten wollten. Und Jesus ist denen erschienen, so ähnlich wie bei Paulus, und hat ihr Denken verändert und hat ihre Lebensweise verändert. Es passiert heute noch, dass mit einer Begegnung, dass durch eine Begegnung von Jesus Menschen sich verändern. Und dafür möchten wir beten. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, uns selber zu reflektieren. Letzte Folie, ein paar Reflexionsfragen zum Schluss. Ich lasse euch einfach selber lesen und sag Amen.